Liebe Gemeinde, ganz bekannte Worte haben wir vorhin gehört als Schriftlesung bzw. Predigtext zu Beginn der Passionszeit. Am vergangenen Aschermittwoch hat sie begonnen, die 40-tägige Fastenzeit, wobei die 40 Tage sich nur ergeben, wenn man die Sonntage als fastenfrei erklärt oder aber 40 Tage am Stück fastet und dann die Karwoche als eine besondere Fastenwoche begeht. Ich weiß nicht, ob Sie sich und was Sie sich vorgenommen haben. Fakt ist, dass wir heute die Fastenzeit meistens dazu nutzen, um auf etwas zu verzichten, was uns sonst vielleicht im Alltag ja den Blick verstellt oder uns gefangen nimmt und ablenkt von den Dingen, die wirklich wichtig sind im Leben. In der Bibel gibt es ganz verschiedene Absichten mit dem Fasten, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen. Und jede dieser Absichten hat ihre Berechtigung. Da dient das Fasten zum einen der Konzentration auf Gottes Wirklichkeit, denn das Sichtbare lenkt uns immer ab und lässt uns das Unsichtbare manchmal ausblenden. Und das Fasten soll dann helfen, sich wieder auf Gottes Wirklichkeit, auf das Unsichtbare zu konzentrieren. Oder aber, besonders im Neuen Testament, dient das Fasten auch als Ausdruck, ja, der Sehnsucht, dass Jesus wiederkehrt. Viele Menschen in der Bibel fasten auch, weil sie bereuen. Vielleicht denken Sie an die Menschen in Ninive, die haben gefastet, weil sie Gott zeigen wollten, du hast recht mit deiner Anklage, wir sind schuldig, wir leben kein gutes Leben. Und das Fasten unterstützt dann sozusagen die Buße und die Reue. Oder aber manchmal fasten die Menschen auch, weil sie Gott zeigen wollen, dass es ihnen mit einer bestimmten Bitte besonders wichtig ist, also wirklich ernst ist. Sie wünschen sich etwas von Gott und möchten diesen Wunsch, diese Bitte mit dem Fasten unterstützen. Nur eins soll das Fasten nicht werden, und die Worte kennen Sie vielleicht auch aus dem Propheten Jesaja. Das Fasten soll nicht dem frommen Schein dienen. Es soll nicht nur eine äußerliche, fromme Handlung sein. Jesus wiederholt das dann in der Bergpredigt. Wer fastet nur, um gesehen und bewundert zu werden, der hat den Sinn des Fastens verfehlt. Die 40 Tage Fastenzeit, die Jesus erlebt hat und von denen uns hier berichtet wird, die erinnern mich auch wieder an das Spitzentreffen. Ich erwähne das einfach nochmal von Mose, Elia und Jesus auf dem Berg der Verklärung. Sie erinnern sich vielleicht an den Predigttext vom 25. Januar, da ging es darum. Denn sowohl Mose als auch Elia, übrigens als die einzigen Personen in der Bibel, fasteten ebenfalls 40 Tage, genauso wie Jesus. Zumindest sind es diese drei, von denen uns das so ausführlich berichtet wird. Mose fastete, als er auf den Berg Sinai ging, um die 10 Gebote zu empfangen, nach dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Und Elia fastete interessanterweise nach einem nervlichen Zusammenbruch und ganz am Ende seiner Kräfte. Heute würde man es wahrscheinlich einen Burnout nennen. Und seine 40 Tage ohne Essen und Trinken, die führten ihn den weiten Weg zurück in seine Berufung als Prophet. Und Jesus, auch von seinem Fasten wird berichtet, dass es das Tor bzw. die Tür zu seinem öffentlichen Wirken war. Bei Matthäus steht das relativ am Anfang, wir haben es gehört, im 4. Kapitel. Und danach ja, beginnt dann sozusagen die öffentliche Wirkungszeit von Jesus. Aber was ist da eigentlich genau passiert in diesen 40 Tagen? Das möchte ich mit Ihnen heute gemeinsam herausfinden, weil ich glaube, dass uns das auch in unserem Fasten leiten kann. Wenn man die Erzählung liest oder hört, dann könnte man denken, dass Jesus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hat und dann erst kamen diese drei sehr wuchtigen Versuchungen. So ähnlich steht es ja auch im Text. Im zweiten Vers steht da, nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Und dann kommt der Versucher. Das könnte den Anschein haben, dass die 40 Tage, die er gefastet hat, ganz ohne Versuchung abliefen. Bei unserem Fasten scheint das ganz anders. Vom ersten Moment an, wir haben uns vielleicht entschieden, auf Süßigkeiten zu verzichten, vom ersten Moment an merken wir, so leicht ist das gar nicht. Also uns begleiten die Versuchungen eigentlich schon während der ganzen Fastenzeit. Und das kommt daher, weil wir uns natürlich etwas verbieten. Wir haben entschieden, auf etwas zu verzichten. Wenn wir das nicht tun würden, würden wir auch keine Versuchungen erleben und würden vielleicht auch nicht versagen. Darum nehmen sich manche ja auch gar nichts vor, weder in der Fastenzeit noch sonst, weil sie meinen, dass sie so dem Kampf gegen Versuchungen aus dem Weg gehen könnten, indem sie sich alles erlauben, sich keine Grenzen setzen, dann hat das erstmal den Anschein, dass man auch nicht versagen bzw. in Versuchungen fallen kann. Allerdings, wer glaubt, dass Versuchungen nur etwas mit Verbot und Erlaubnis zu tun haben, der irrt sich, meiner Meinung nach. Denn Versuchungen kann man gar nicht aus dem Weg gehen. Denn Versuchungen entstehen immer dann, wenn wir an Wegkreuzungen gelangen und an die gelangt jeder von uns, ob wir das wollen oder nicht. Jeder von uns gelangt an Stationen auf seinem Lebensweg, wo er sich entscheiden muss. Und das ist bei Jesus auch schon während des Fastens passiert, genauso wie das uns schon während unserem Fasten vom ersten Tag an begleitet. Dieser Tatsache kann niemand aus dem Weg gehen. Diese Tatsache entsteht ganz automatisch ohne unser eigenes Zutun. Im Grunde genommen geht es ja bei jeder Versuchung darum, dass wir uns entscheiden, entweder gegen etwas oder für etwas. Meistens ist es beides gleichzeitig. Wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich gleichzeitig auch gegen etwas. Und wenn Sie sich nun entschieden haben, am Anfang der Fastenzeit auf etwas Bestimmtes verzichten zu wollen, dann heißt das im Grunde nichts anderes, als dass Sie für Situationen, in die Sie zukünftig geraten werden, schon eine Entscheidung getroffen haben. Eine Entscheidung, die Sie sowieso fällen müssen. Nur die macht man sich eben meistens nicht klar. Ich will es mal an dem Beispiel des Kaffeetrinkens deutlich machen. Bisher haben Sie sich immer dafür entschieden, morgens einen Kaffee zu trinken, ganz unbewusst. Und jetzt haben Sie sich vielleicht dafür entschieden, darauf zu verzichten. Aber die Wahl, die hatten Sie immer. Und die haben Sie auch theoretisch immer. Der Unterschied ist nur, dass viele dieser täglichen Entscheidungen ganz automatisch ablaufen und dass wir uns gar keine Gedanken mehr darüber machen. Und dann wird eben etwas zur Gewohnheit. Eine Entscheidung, die ich immer wieder treffe, weil ich den Kaffee vielleicht auch mag oder brauche, dann wird das zur Gewohnheit. Ich denke überhaupt nicht mehr über die Entscheidung nach. Und von einer Gewohnheit ist es leider auch nicht mehr weit bis zu einer Abhängigkeit. Auch Jesus steht während seiner Fastenzeit und nicht nur dann an Wegkreuzungen. Der Versucher, wir können ihn Teufel nennen, Satan, das Böse, und wir können ihn als innere Stimme deuten oder tatsächlich als reale Person. Der Versucher stellt ihn vor Entscheidungen. Er sagt zu Jesus, willst du aus diesen Steinen Brot machen? Oder, das sagt er nicht, aber das ist die andere Alternative, oder hältst du den Hunger noch einen Tag länger aus? Hast du immer noch das Vertrauen, dass allein Gottes Wort dich nährt? Oder die zweite Frage, willst du Gottes Engel auf die Probe stellen? Willst du ihn herausfordern, provozieren? Oder übernimmst du auch selbst Verantwortung für dein Leben? Gehst du nicht einfach leichtsinnig durchs Leben und denkst, ja, Gott wird schon für mich sorgen, mir wird nichts passieren? Oder nimmst du auch deine Verantwortung wahr? Die dritte Frage, willst du den Ruhm, die Ehre und die Macht dieser Welt oder reicht dir dein Selbstwert, den du in Gott gefunden hast? Und Jesus widersteht diesen Versuchungen, das heißt, er entscheidet sich gegen das Angebot des Versuchers und er entscheidet sich für das, was er wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich in diesen 40 Tagen vorher eingeübt hat, nämlich er entscheidet sich für den Wert in Gott, er entscheidet sich für die Eigenverantwortung im Zusammenspiel mit dem Schutz Gottes und er entscheidet sich dafür, dass Gottes Wort sein Maßstab sein soll. Wir haben ja oft das Gefühl, wenn es um Versuchungen geht, wir müssen dagegen ankämpfen. Das ist schwer, dieser Kampf gegen den Teufel, gegen Satan. Aber vielleicht können wir es auch mal ganz von der anderen Seite betrachten und sagen, jede Versuchung, jede Wegkreuzung stellt uns vor die Entscheidung, uns auch in die Hände Gottes zu werfen, uns Gott ganz neu hinzugeben, uns in das Meer seiner Liebe zu werfen. Und das ist doch ein tolles Angebot, immer wieder vor diese Entscheidung gestellt zu werden, dein Leben ganz in Gottes Hände zu geben, dein Leben ganz an Gottes Wort auszurichten. Das ist was unheimlich Positives. Das ist ein Angebot, das wir immer wieder annehmen dürfen und besonders eben an diesen Wegkreuzungen in unserem Leben. Und das Interessante, und vielleicht ist das auch eine schlechte Botschaft heute, ist, dass wir ja ständig an diese Wegkreuzungen in unserem Leben kommen. Da sind die 40 Tage Fastenzeit, ja, Peanuts dagegen, würde man auf Englisch sagen. Also nichts. Unser ganzes Leben besteht aus diesen Wegkreuzungen, aus Situationen, wo wir uns entscheiden müssen. Das sehen wir auch am Leben von Jesus. Sein ganzes Leben war im Grunde genommen immer wieder die Frage, bist du Gottes Sohn? Bleibst du deiner Berufung treu? Hältst du durch bis ans Ende? Gehst du auch durchs Leiden hindurch? Er wird versucht, als Petrus ihn zum Beispiel das erste Mal von diesem Leiden abhalten will. Sie erinnern sich. Jesus sagt zum ersten Mal seinen Jüngern, der Menschensohn wird leiden müssen und er wird gekreuzigt werden, aber er wird am dritten Tag auferstehen. Und Petrus sagt, nein, Gott bewahre dich davor. Eine Versuchung. Die Versuchung für Jesus, vielleicht kann ich den Weg doch anders gehen, ohne dieses Leid. Aber Jesus sagt, weiche von mir, Satan. Ich habe mich entschieden. Ich werde Gott treu bleiben. Ich werde meiner Berufung treu bleiben. Die Entscheidung für Jesus lautete, hältst du an Gott fest, auch wenn der Weg deiner Berufung mit Leid und Schmerzen verbunden ist? Eine andere Versuchung, der er widerstanden hat, war, als die Menschen ihn zum König krönen wollten, nachdem das große Speisungswunder geschehen ist. Da lesen wir, dass die Menschen ja ihn gerne gleich zum König gemacht hätten. Und für wen wäre das nicht verlockend, im Mittelpunkt zu stehen, respektiert und wertgeschätzt zu werden für das, was man ist, was man kann. Aber Jesus weicht, er geht in die Einsamkeit. Und er tut das, weil er seiner Berufung treu bleiben will. Er will bei seiner Entscheidung bleiben. Er entscheidet sich gegen die Menschenmenge, gegen das zum König gekrönt werden. Und er entscheidet sich für den Weg, den Gott mit ihm vorhat. Auch wenn es in dem Augenblick der weniger attraktive Weg ist. Er wird auch versucht, als seine Schmerzen und sein Leid im Garten Gethsemane so groß werden, dass er selbst vielleicht nicht mehr weiß, ob er das kann. Ob er immer noch sich für Gott, für diesen Weg der Berufung entscheiden kann. Und doch spricht er die wichtigen Worte aus, dein Wille geschehe, Herr, und nicht mein. Er wird auch versucht, als eine samaritische Frau vom Heil der Juden ein Stück abhaben will. Jesus sagt ja ganz oft, er kommt, um den Juden das Heil zu bringen, in allererster Linie dem Volk Israel. Aber diese Frau sagt, selbst wenn da was runterfällt, also selbst das Abfallprodukt hätte ich gerne, weil das so wertvoll ist, was ich hier sehe. Das, was du bringst, Jesus, das möchte ich auch. Jesus steht vor der Entscheidung, ist er jetzt wirklich nur für das Volk Israel gekommen oder dürfen andere, Unbeschnittene, auch an diesem Heil teilhaben? Und da entscheidet er sich dafür. Er sagt, ja, dein Glaube ist groß und dieser Glaube soll belohnt werden. Und er wird ja dann auch später belohnt. Die Heiden werden auch missioniert beziehungsweise bekommen das Heil angeboten in Jesus Christus und wir alle haben davon profitiert, von dieser Entscheidung Jesu, dieses Heil für alle zu öffnen. Und Jesus wird ja so oft versucht von den Pharisäern, die so heuchlerisch sind, die wollen ihn ja ständig in die Falle locken, damit er sich widerspricht, damit er etwas sagt, wo sie dann eine Anklage haben. Und immer wieder wird Jesus mit jeder Versuchung dieser Pharisäer vor die Frage gestellt, was ist die Wahrheit? Wie verhalte ich mich richtig in Gottes Augen? Mit welcher Haltung und welcher Handlung gefalle ich Gott? Und spiegle ich sein Wesen wider? Mit welchen Worten und Werken kann ich meiner Berufung gerecht leben? Und sogar als er verhört wird vom Hohen Rat und von Pontius Pilatus, hat er immer noch die Wahl. Steht er immer noch in der Versuchung. Entweder er gibt zu, dass er Gottes Sohn ist, oder er leugnet es und geht so seiner Verurteilung und Kreuzigung aus dem Weg. Das ganze Leben Jesu, eine Versuchung, das ganze Leben Jesu immer wieder die Entscheidung, Gott treu zu sein Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all seiner Kraft. Und selbst als er am Kreuz hängt, ruft einer, wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir doch jetzt selbst. Auch das ist eine Versuchung. Immer wieder hatte Jesus die Wahl, immer wieder musste er sich entscheiden. Wenn wir uns beklagen, weil uns vielleicht der Verzicht auf Süßigkeiten, Kaffee, Alkohol zu schwer wird, lasst uns an Jesus denken, wie oft er widerstanden hat, wie oft er sich für Gott, für seine Berufung entschieden hat. So dürfen wir uns immer fragen, wem gehöre ich? Wem folge ich? Was ist der Maßstab meines Lebens? In jeder Situation meines Lebens, was ist mein Maßstab? Und das, was Jesus nun in diesen 40 Tagen in der Wüste passiert ist, genauso wie bei Mose und Elia, auf die komme ich nachher noch zu sprechen, das ist etwas, was auch uns hoffentlich passieren wird, jetzt in dieser Zeit, wo wir uns etwas vorgenommen haben, wo wir eine Entscheidung getroffen haben, auf etwas zu verzichten. Wir wollen uns neu an diesen Maßstab orientieren in der Fastenzeit. Wir wollen nicht nur auf Süßigkeiten verzichten, sondern gleichzeitig uns wieder neu mit dem Wort Gottes beschäftigen und diesen Maßstab uns klar machen, was ist wirklich wichtig in unserem Leben. Jesus hat während der 40 Tage diesen Grundstein für seine drei letzten großen starken Versuchungen, von denen wir vorhin gehört haben, gelegt. Und das war der Grundstein, der Maßstab für alle weiteren Entscheidungen in seinem Leben. Und dieser Maßstab lautete Gottes Wort. Er hat sich an den Heiligen Schriften orientiert. Aber diesen Maßstab findet nur derjenige auch von uns, der bereit ist, tiefer zu sehen, hinter den Vorhang zu schauen, sich auch mit unbequemen Wahrheiten auseinanderzusetzen. Ich glaube, das, was uns manchmal hindert, Gottes Wort zu lesen, in der Bibel zu lesen und uns damit auseinanderzusetzen, das ist nicht nur, dass wir manchmal sagen, es ist schwer zu verstehen oder ich habe nicht das ganze theologische Wissen. Nein, ich glaube, manchmal haben wir auch einfach Angst davor, dass da etwas deutlich wird, was unser Leben betrifft, was wir nicht unbedingt hören wollen. Was nämlich eine Entscheidung von uns fordert, vielleicht etwas Liebgewordenes aufzugeben. Fasten bedeutet, tiefer zu sehen, mehr zu begreifen. Es bedeutet, sich des eigenen Maßstabs neu bewusst zu werden und auch sicher zu werden. Es bedeutet, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen. Es bedeutet, Klarheit zu gewinnen für die täglichen kleinen und großen Kämpfe, für die täglichen kleinen und großen Entscheidungen unseres Lebens. Das, was Jesus in dieser 40-tägigen Fastenzeit getan hat, ist eigentlich, dass er sich im richtigen Entscheiden geübt hat, im Einüben vom Willen Gottes in seinem Leben. Und dieser Maßstab hat ihm dann auch in vielen anderen Versuchungen geholfen, standhaft und Gottes Berufung treu zu bleiben. Und dazu sollten wir uns auch Zeit nehmen in diesen 7 Wochen. Sie kennen sicherlich das sogenannte Eisbergmodell. Ich finde, das zeigt ganz gut, wozu das Fasten eigentlich dienen soll. Ein Eisberg, wir sehen oft nur die Spitze. Das, was unter dem Wasser ist, das sehen wir nicht. Es gibt die sichtbare und die unsichtbare Welt, das Bewusstsein und das Unterbewusstsein. Das, was wir in unserem Leben wahrnehmen, egal ob das Streit sind, Konflikte, Abhängigkeiten, Probleme, das sind alles Dinge, Handlungen oder Symptome, die wir sehen und spüren. Aber unter der Wasseroberfläche finden wir die Gründe, die Ursachen für bestimmte Dinge unserer Wirklichkeit. Und wer nun fastet und sich häufiger mit dem Wort Gottes beschäftigt und seinem Geist Raum gibt, häufiger ins Gebet geht, der taucht ein unter die Wasseroberfläche und der erkennt die wahren Zusammenhänge. Und er kann, wenn er will, auch unter der Wasseroberfläche etwas ändern, bewusste Entscheidungen treffen, die dann eine Wirkung, eine Auswirkung haben auf das, was im sichtbaren Bereich geschieht. Jesus hat auch seine Jünger immer wieder dazu eingeladen, tiefer zu schauen, hinabzutauchen, hinter den Vorhang zu schauen. Ein Beispiel möchte ich Ihnen erzählen. Das war, als Petrus mit seinen Freunden verzweifelt und deprimiert von einem Fischzug an Land kommt und Jesus sie erst bittet, mit ihm ein bisschen aufs Wasser hinauszufahren, damit er zu den Menschen predigen kann. Und das tut Petrus zusammen mit seinen Freunden. Und danach, Ich nehme an, Jesus hat gemerkt, wie deprimiert und am Ende Petrus ist. Danach sagt Jesus zu Petrus, fahre hinaus, da wo es tief ist, und dort wirf deine Netze aus. Petrus als gelernter Fischer, der fragt sich wahrscheinlich zunächst nach dem Sinn, denn irgendwie macht es für ihn keinen Sinn. Als Fischer, er weiß, nachts fischt man am besten und sie haben in der ganzen Nacht nichts gefischt. Und jetzt soll er mitten am Tag rausfahren auf den See, da wo es tief ist. Das macht für ihn keinen Sinn. Aber er hat Jesus predigen hören. Er hat Gottes Wort gehört. Und irgendwo ist es auf fruchtbares Land gefallen. Und er sagt zu Jesus, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und Petrus tut es. Er fährt raus, da wo es tief ist. Er nimmt diese Herausforderung an, entgegen seinem Gefühl der Deprimiertheit und Verzweiflung, entgegen seiner Lebenserfahrung, entgegen seines Wissens, tut er, was Jesus sagt. Und er macht den Fang seines Lebens. Und er erfährt eine 180-Grad-Wende in seinem Leben. Die Erkenntnis, dass Gottes Sohn vor ihm steht und dass dieser Sohn Gottes es gut mit ihm meint, obwohl er in seinem Herzen seine Schuld erkennt, die bringt ihn auf die Knie. Und ich denke, beim Fasten, wenn wir es denn wirklich in seiner Tiefe erleben, passiert etwas Ähnliches. Wer fastet, der fährt sozusagen raus aufs Meer und fischt im Tiefen. Wer fastet, der nimmt eine Herausforderung an, aber nicht ohne die Absicht dabei auch einen Gewinn zu machen, einen Fang zu machen. Wer fastet, der wird demütig und erkennt Gottes große Liebe. Wer fastet und Gottes Wort liest und hört, so wie Petrus damals, er hat's gehört, der wird frei in der Tiefe seiner Seele, auch wenn das vielleicht mit einer erstmal bitteren Erkenntnis zusammenhängt. Es war das von Jesus gepredigte Wort, das den Glauben in Petrus angezündet hat und ihm seine eigene Gottesferne, seine Schuld bewusst gemacht hat. Es waren Jesu Worte, die ihm dazu verhalfen, weiter hinauszufahren, tiefer zu fischen und fündig zu werden. Und ähnlich war das auch beim Propheten Elia und bei Mose. Elia war, nachdem er für seinen Gott gekämpft und ihn verteidigt hatte, für ihn gestritten hatte, total am Ende seiner Kräfte. Vielleicht ganz ähnlich wie Petrus, der keinen Fang gemacht hat in der Nacht. Elia wurde von Isabel, der Frau des Königs Ahabs, zu jener Zeit verfolgt, weil sie ihn töten wollte. Er, das muss man fairerweise auch sagen, hatte durch ein Wunder, wurden die Propheten des Gottes Israels bewahrt, aber die Propheten, die den Gott Baal angebetet hatten, die wurden alle getötet. Und weil Isabel auch eine Anhängerin dieses Götterkultes war, war sie natürlich nicht begeistert und wollte Rache nehmen an Elia und wollte ihn töten. Und da hat's Elia mit der Angst zu tun bekommen. Auf einmal war sein Leben in Gefahr und der Glaube an Gott, dass Gott ihn schützt und ihn liebt und bei ihm ist, wurde ganz klein. Wir lesen im ersten Buch Könige, da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und in dieser Not kommt zweimal ein Engel zu ihm und gibt ihm Wasser zu trinken und Brot zu essen. Heute, aus unserer Sicht, können wir sagen, es war das Brot des Lebens, das lebendige Brot und das Wasser des Lebens. Das, was damals der Engel gebracht hat, das soll Jesus Christus für uns heute sein. Denn Jesus hat sich selbst als Wasser des Lebens und als lebendiges Brot bezeichnet. Und dann lesen wir im 8. Vers, durch die Kraft der Speise ging Elia 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und dort erlebt er dann eine Gottesbegegnung. Aber ich glaube, dass dieser ganze Weg, den er gelaufen ist, ihn in seiner Entscheidung und in seinem Glauben gestärkt hat. Gott ist doch bei mir. Er gibt mir die Kraft, durchzuhalten. Er steht zu mir, auch jetzt noch. Er sagt immer noch Ja zu mir in dieser Berufung. Erst wird Elia von einem Engel versorgt und dann ist er auch fähig zu fasten. Also diese 40 Tage ohne Essen und Trinken durchzuhalten, sich auf das Wesentliche, auf seinen Weg zu konzentrieren. Er schaut unter die Wasseroberfläche seiner Angst und Verzweiflung und erkennt, dass Gottes Liebe und Allmacht viel stärker sind und dass sie noch kein Ende haben. Er erkennt, dass der, an den er glaubt, viel mächtiger ist als Isebel, die ihm nach dem Leben trachtet. Und er erkennt, dass Gottes Gegenwart nicht nur in den großen Wundern zu finden ist, wie die, die er erlebt hat, sondern auch im leisen Hauch einer Berührung. Das erfährt er auf dem Berg Horeb. Und er erkennt, dass Gottes Realität ewig ist, dass das überhaupt nichts ist im Vergleich zu dieser Angst, die er da gerade aussteht, weil Isebel ihn verfolgt. Und dass die Welt, in der er selbst lebt, nur ein Bruchteil ist einer viel größeren Wirklichkeit. Gott versöhnt Elia mit sich selbst, indem er ihn durch diese 40-tägige Fastenzeit wieder in die Tiefe seiner Daseinsberechtigung führt. Und ähnlich erlebt auch Mose die 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg Sinai als eine Zeit der intimen Gottesnähe. Denn bevor er auf den Berg steigt, erscheint Gott ihm auch in einer Wolke. Also wir sehen, dass am Anfang dieser Fastenzeit immer erstmal das Wort Gottes beziehungsweise auch die Begegnung mit Gott steht. Wir lesen auch über Jesus, der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. Lasst euch vom Geist Gottes in diese Fastenzeit führen. Lasst euch auch von Gott zeigen, wo es vielleicht Dinge gibt, auf die ihr verzichten könnt, um ihm wieder mehr Raum zu geben. Länger im Gebet zu sein, in der Stille, mehr in der Bibel zu lesen, vielleicht häufiger sich zu treffen, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. Verzichtet nicht nur, sondern gebt auch Gottes Geist mehr Raum. Elia wird von dem Engel vorher versorgt und dann kommt er in die Fastenzeit und hält durch. Und genauso auch hier. Wir lesen, als nun Mose auf den Berg kam, das steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 24, als nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage und am 7. Tag erging der Ruf des Herrn an Mose aus der Wolke. Da steht das Wort Gottes ganz am Anfang dieser 40 Tage. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Israeliten. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. Mose hätte es ja genügen können, dieses verzehrende Feuer zu sehen. Aber nein, er ging hinein, er ging hinauf auf den Berg. Er ging tiefer hinein. Er wollte mehr von Gott. Die Freiheit, die er zusammen mit dem Volk Israel errungen hatte, die war ihm nicht genug. Mose hat gesagt, ich brauche doch einen Maßstab jetzt für diesen Weg in der Freiheit. Ohne dich, Gott, können wir gar nicht weitergehen. Moses Sehnsucht hat ihn auf den Berg getrieben, in diese 40-tägige Fastenzeit. Er brauchte einen Maßstab, um das Volk Israel auch weiterhin zu führen. Und den hat er auch bekommen, die 10 Gebote. Und Jesus, was lernt er in der Wüste? Jesus lernt auch, sich allein aus dem Wort Gottes zu ernähren. Jesus schärft sein Bewusstsein und sein Entscheidungsvermögen, indem er die Heiligen Schriften studiert. Ich bin mir sicher, dass er nicht nur 40 Tage und 40 Nächte dort ohne alles verbracht hat, sondern ich bin mir sicher, er hat in den Schriften, die damals existiert haben, die Tora, also die Gesetze und die Propheten, er hat in diesen Schriftrollen gelesen. Er hat sein Entscheidungsvermögen, sein Bewusstsein geschärft. Und dieses Wissen, das er sich damit angehäuft hat, das hilft ihm nicht nur während seines Fastens, sondern eben auch während aller Entscheidungen, die er immer wieder in seinem Leben zu treffen hat. Eine Frau hat letztens zu mir nach dem Gottesdienst gesagt, Zeit mit Jesus zu verbringen ist wichtig, aber Zeit mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, ist mindestens genauso wichtig. Und das stimmt. Und der Predigttext heute erinnert uns daran, dass Fasten allein, der Verzicht allein auf irgendetwas, uns noch nicht tiefer in diese Gegenwart Gottes bringt. Nur wenn wir diesen Raum, den der Verzicht eröffnet, füllen, indem wir Gott begegnen im Gebet, indem wir in der Bibel lesen, werden wir geistlich tiefer sehen können, werden wir geistlich wachsen können. Jesus hat von sich selbst gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Jesus Christus selbst will sich zum Maßstab unseres Lebens machen. Und er verspricht uns, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit, die unter der Wasseroberfläche zu finden ist. Und manchmal bedarf es dafür das Annehmen einer Herausforderung, so wie viele es von uns in diesen Tagen tun. Darum möchte ich Ihnen Mut machen, wirklich diese Fastenzeit zu nutzen, um euren Blick und euer Gewissen zu schärfen, diesen Maßstab wieder zurechtzurücken in eurem Leben. Schaut in die Bibel hinein, lest die Worte Jesu, lest die Briefe seiner Jünger und bewegt sie in eurem Herzen und im Gebet vor Gott oder auch im Gespräch mit anderen Christen. Ich verspreche euch, wir werden Schätze heben in der Tiefe, die uns sprachlos machen werden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.